Ein Hallo und herzlich willkommen zu Screentime Sport Folge 64. Lang ist es her, aber es ist sehr viel passiert. Wir haben uns einfach gedacht, komm, wir legen unsere Sommerpause in den kühlen Tagen und nehmen genau zum mit heißesten Tag wahrscheinlich des Jahres auf. Und damit begrüße ich auch David Bücker, der uns heiße Themen mitgebracht hat. Hallo David.
Heiße Tage, heiße Themen, eine unfassbar große Menge los bei Screentime Sport. Letzte Woche hat unser Dokument schon geglüht und dann kam die große Meldung rein. RTL will Sky kaufen. Das ist natürlich das prägende Thema in dieser Woche, in dieser Folge. Die erste seit einem Monat. Erstmal die Bitte um Entschuldigung, dass wir so lange auf uns haben warten lassen. Verschiedene Sonderfolgen wurden gefordert und heute liefern wir einfach im großen Umfang am Tag oder an Tag 2 unter anderem auch von Wimbledon. Das heißt, wir werden unter anderem ja auch die Brücke schlagen von Champions League Finale, wo wir unter anderem im ZDF und über The Zone noch sprechen wollen, über alle News hinweg, eben über diesen RTL Sky News Blog bis hin dann eben zu vielen weiteren Themen, die wir auch noch für euch vorbereitet haben. Und ich würde sagen, Luca, wir steigen gleich sofort damit ein, aber zuvorderst müssen wir uns natürlich bei euch da draußen bedanken, denn wir haben, glaube ich, so viel Feedback bekommen wie noch nie, das sagen wir inzwischen auch in jeder Folge, können an der Stelle nochmal ganz kurz darauf hinweisen, Stefan hat das getan an die 3x3 Basketball-WM, wo sich die Telekom die Rechte bis 2029 gesichert hat. Mirko hat uns geschrieben, dass er im Thema oder zum Thema der BBL-Finalspiele bei YouTube eine ehemalige Übertragung des SWR gefunden hat. Das noch als Nachtrag. Und dann würde ich sagen, haben wir gleich noch drei Themen, über die wir sprechen können, bevor wir gleich mit RTL Sky starten. Luca, Frage 1. We Love Soccer hat uns geschrieben, nervtötende Werbung von The Zone während der Club-WM. Und ich kann sagen, das betrifft nicht nur The Zone, sondern auch die Pro7-Sat1-Gruppe, die Free-TV-Spiele zeigt. Eine Unsitte hat sich breit gemacht. Worum geht's?
Es geht überraschenderweise, jeder, der die Club-WM ja intensiv verfolgt, ich gehöre jetzt nicht dazu, also wenn die Spiele mal hier und da mal parallel laufen, guckt man sich oder wirft man sie vielleicht mal auf den Screen, aber jetzt intensiv verfolgen, ich weiß nicht, wie es geht, dir geht, David, aber ich schaue sie mir jetzt nicht im vollen Umfang so wirklich an, aber wenn, dann kommt meistens so in den Wechselfenstern Werbung, Splitscreen meistens und dann maximal 20 Sekunden oder sowas ist es, aber man ja hat ja die alleinigen Rechte der Zone an diesem Wettbewerb, deshalb können sie ja mehr oder weniger machen, was sie wollen und er muss halt zusätzliches Geld generiert werden. Wie gesagt, das Turnier ist ja frei empfangbar bei The Zone zu sehen, also ohne Abo, ohne Zusatzkosten. Du hast gesagt, bei Sat1 oder in Sat1 ist es ja auch zu sehen und da gibt es dann auch die Splitscreen-Werbung auch zu finden. Denkt man sich ja im ersten Moment, ja gut, wenn ich keine Werbung sehen möchte, während den Wechseln gehe ich einfach zu Sat1. Nee, hat man falsch gedacht, da gibt es die Splitscreen-Werbung tatsächlich auch zu sehen.
Die Bilder bleiben bei Ihnen. Das RTL-Formel-1-Phänomen jetzt auch beim Fußball. Genau, Frage Nummer 2. Es haben uns einige Fragen erreicht rund um den Themen oder um das Thema von Leroy Sanés Wechsel zu Galatasaray Istanbul. Wie ist das denn eigentlich mit der Super League, der ersten Liga in der Türkei? Das kann man ja in Deutschland, Stand jetzt, nach wie vor einfach gar nicht gucken. Legal, Luca, oder?
Absolut korrekt. Also wenn man die Spiele aus der türkischen Liga gucken möchte, dann muss man, ja, ich sage es mal, auf Umwege ausweichen, egal wie die aussehen, aber legal, wie du es schon gesagt hast, ist das Ganze nicht zu empfangen, was mich ja so ein bisschen auch seit Jahren eigentlich wundert, weil wir haben ja viele türkischstämmige Personen oder Bürger in Deutschland, die ja wahrscheinlich auch ihre Liga dann verfolgen möchten oder Leute, die ja dann vielleicht auch interessiert sind an die türkische Liga. Deswegen ist das eigentlich schon kurios, dass es die Liga eigentlich nicht zu sehen gibt. Ich meine, wir können die Premier League gucken, wir können die französische Liga gucken und auch halt die spanische. Jetzt kann man sagen, okay, das sind halt eben die Top-Ligen. Jetzt haben wir Italien fast schon vergessen. Aber ich würde mal sagen, die Liga, die ja fast schon noch am interessantesten so vom insgesamten Eindruck oder die viele abholen würden, wahrscheinlich auch zu sehr technisch, wäre natürlich die Super League, aber die gibt es halt leider nicht zu sehen.
Bisher noch nicht. Schalke-Fans sind ja sicherlich ganz interessiert, was Thomas Reis bei Samsunspor so macht. Da gibt es sicherlich ganz interessante Punkte. Macht also dem einen oder anderen englischen Wettbewerb, der auch keine Live-Bilder aktuell in Deutschland hat oder zumindest nur sehr selten, auch Gesellschaft. Dann haben wir die Nachricht von Jonas mehrfach schon bekommen, welche Stimmen uns in der Zone-Bundesliga-Konferenz fehlen. Ich würde sagen, wir warten einfach mal. Der Name Freddy Schulz ist gefallen. Da kommt aber sicherlich nochmal RTL zum Zug, würde ich sagen. Und dann sind wir beim Top-Thema, das uns letzte Woche dann auch zugeflogen ist. ist. Die wenigsten haben damit gerechnet und nun soll es wahr werden. Das Insta-Reel habt ihr natürlich schon gesehen bei Screentime Sport oder bei den Kollegen vom Kommentatoren-Blog. Ich war ziemlich überrascht, als ich im Zug auf dem Weg an die Arbeit saß und habe dann direkt mein Handy in die Hand genommen, um dieses Reel da für euch vorzubereiten. Wir haben zahlreiche Meinungen von euch bekommen. RTL Deutschland will die Sky-Geschäfte in Deutschland, Österreich, der Schweiz und der Vollständigkeit halber dann auch noch Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol übernehmen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde unterzeichnet. Beide Unternehmen haben das bekannt gegeben. 150 Millionen Euro, Klammer auf, nur Fragezeichen, Klammer zu, soll der Kaufpreis betragen. Die Zahlungen können noch höher werden, je nachdem, wie sich der RTL-Aktienkurs noch entwickelt, der seitdem ordentlich nach oben gegangen ist. Also Comcast wird aber, Luca, und das können wir auf jeden Fall schon mal sagen, deutlich weniger Geld für Sky Deutschland bekommen, als sie für Sky insgesamt damals bezahlt haben. Weil das waren große Milliardensummen.
Genau, das kann man auf jeden Fall mal festhalten. Generell muss man sagen, der Preis 150 Millionen Euro ist, wenn wir das auch mal überlegen, was so Bundesliga-Rechte wert sind oder was man da ja so in Hörensagen zumindest mal Sender dafür bezahlen oder was ja dann auch am Ende davon rauskommt, was die DFL ja dann auch immer vermeldet, ist es ja auch, wenn man das so sehen möchte, ein sehr, sehr schnapper Preis, selbst wenn im Worst-Case-Szenario in der Gesamtauszahlung für Comcast dann eine halbe Milliarde rauskommt, also 550 Millionen ist ja so die Grenze, die genannt wird aktuell im Worst Case für RTL, also wenn der Aktienkurs eben extrem durch die Decke geht, würden sie dafür bezahlen, aber das ist immer noch absolut vertretbar. Generell muss man dazu sagen, der Aktienkurs, dass der überhaupt hochgegangen ist, überraschend, weil normalerweise, wenn ein Unternehmen in irgendwas investiert, geht der erstmal runter, aber zeigt halt, dass man einen guten Deal gemacht hat, erstmal mit 150 Millionen, die ausstehen und wenn dann maximal 377 respektive dann 0,5 Milliarden, also eine halbe Million, die dort, halbe Milliarde, die dort rausgeht, ja. Nicht eine halbe Million wäre natürlich noch besser. Aber das so die Ausfolgerung deshalb. Und ja, du hast vollkommen recht, wie man die Meldung als erstes gehört hat und gelesen hat. Ich habe sie auf meinem Handy zugespielt bekommen. Habe ich erst gedacht, okay, das ist ja einfach wirklich sehr kurios, vor allen Dingen im Jahr 2025.
Ja, absolut. Im September 2024 hat Inga Leschek von RTL gesagt, der Raab-Deal ist das smarteste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Und nicht ohne Grund ist der Folgentitel heute in Anlehnung daran, ob das vielleicht auf jeden Fall mal dem Raab-Deal Konkurrenz macht. Es gibt ein anderes Interview. Ich glaube, beim Express habe ich das gesehen, wo dann stand, der Raab-Deal ist nur der Anfang. Man könnte vielleicht im Hinterkopf behalten, dass das jetzt eine mögliche Fortsetzung sein kann. Und das muss man auch genauso formulieren, weil alle Schlagzeilen, die man gelesen hat, RTL kauft Sky, sind in dem Sinne unpräzise, dass das Ding noch gar nicht durch ist. Das haben die meisten von euch da draußen sicherlich schon mitbekommen. Die Wettbewerbs- und Medienkonzentrationsbehörden, also zum Beispiel eine Kartellamtentscheidung, steht also noch aus. Das Ding ist noch nicht durch, um es mal flapsig zu formulieren. Und die Frage ist, wie das Ganze ausgeht, das können wir bis an der Stelle noch nicht so ganz sagen. Der Wettbewerb an sich ist nicht das zentrale Argument. Sky hat ja deutlich weniger Relevanz als andere Marken, aber durchaus kann natürlich noch das ein oder andere Argument dagegen gefunden werden, denn wenn sich die Streaming-Abonnenten zum Beispiel zusammentun, Luca, also Free TV ist ja klar auch irgendwie ein Bestandteil, aber wir haben mit Wow und RTL Plus natürlich zwei ganz große Marken, plus eben die klassischen Sky-Abonnenten und zusammen mit RTL wären es 11,5 Millionen zahlende Abonnenten ungefähr aktuell. Platz 3 wäre dieses neue Konglomerat, also hinter Netflix und Prime Video in Deutschland und das ist ein dickes Ausrufezeichen.
Ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was daran scheitern könnte vielleicht. Also wenn man mal ein paar Stimmen so aus den Medienberichterstattungen dazu gelesen hat, glauben tatsächlich viele, dass das durchgehen kann und auch wird. Aber wie gesagt, das können wir Stand jetzt noch nicht wirklich bewerten. Deswegen müssen wir sagen, eigentlich ist es ja erstmal nur eine Kaufabsicht, die man dort hinterlegt hat. Aber meistens ist es ja so, dass da eigentlich, wenn sowas ja beabsichtigt wird, sich ja auch bei Sky und auch bei RTL man sich doppelt und dreifach absichern wird, dass das Ding durchgeht, aber wie gesagt, scheitern kann es ja dennoch alles, hat man ja gesehen bei den Bundesliga-Rechtevergaben, da haben wir auch nicht gedacht, dass da jetzt irgendwie nochmal ein Schiedsgericht dazwischen kommt und wir da nochmal deutlich länger warten müssen, aber zurück zu dem Thema, du hast gesagt, 11,5 Millionen zahlende Kunden, man setzt sich dann auf Platz 3, also man katapultiert sich mal direkt an Disney Plus vorbei und vor allen Dingen setzt man sich ja ab an den großen Konkurrenten Join mit ProSieben Sat.1 generell. Das würde ich mal sagen, ist ein dickes Ausrufezeichen, dass man jetzt quasi den ärgsten Konkurrenten ProSieben Sat.1 jetzt mal richtig distanziert hat, zumindest mal in dem Bereich Streaming. Das hat man ja mit RTL Plus sowieso gemacht. Zwar ist Join und RTL Plus von der Herangehensweise deutlich anders, weil Join, ja, da kannst du kostenlos alles gucken, außer jetzt vielleicht eine Woche zuvor, aber bei RTL Plus brauchst du ja immer ein Abo. Deswegen ist das ja nochmal zu unterscheiden, aber dennoch muss man sagen, das ist schon ziemlich stark und vor allen Dingen ziemlich stark, was man ja dann auch bei Sky übernimmt. Man übernimmt ja, jetzt ist es auch heute rausgekommen, die ganzen Sender, die dazugehören im Pay-Bereich, also Universal und die sonstigen Sachen, die dann zum Beispiel bei Sky ja auch mit dabei sind. Aber, und ich glaube, da würde ich mal sagen, neben den Film- und Seriensachen ist der Sport ein ganz großes Thema und da würde ich mal sagen, da fokussieren wir uns darüber mal intensiv jetzt in den nächsten Minuten, weil da ist vieles mit dabei, Bundesliga, Formel 1, ja, und was mit der NBA passiert ist oder passieren wird, da können wir auch nochmal gleich drüber reden, aber ich würde mal sagen, an das, was man sich da nochmal zusätzlich, also das heißt zusätzlich, aber was man sich da mit gesichert hat, ist schon ziemlich stark und würde mal sagen, in Deutschland unerreicht, also zumindest was auch der Bandbreite angeht, wenn man das dann auch mitbezieht, was RTL aktuell sowieso schon hat.
RTL aktuell, sehr gut. Ja, DFB-Pokal, NFL, wir werden gleich nochmal ausgiebig drüber sprechen, vorneweg. Wenn das alles so durchgeht, wie sich die Unternehmen das erwarten, dann wird das nächstes Jahr dazu kommen, dass diese Unternehmen quasi vereinigt werden. Bis dahin bleibt Barney Mills weiter CEO von Sky Deutschland, bis dieser Deal eben durch ist. Danach würde Stefan Schmitter, alter Name in diesem Podcast, nicht nur CEO, also klar, bleibt weiter CEO von RTL Deutschland und würde dann dieses fusionierte Unternehmen übernehmen. Hauptsitz von RTL bleibt, Klammer auf, natürlich in Köln und Sky Deutschland bleibt auch in München. Ja, das sind auch die Aussagen, die beiden CEOs getroffen haben. Stefan Schmitter sagt, okay, wir wollen, ja, oder wir nutzen die große Chance, zwei starke Marken zu vereinen. Und da sollen Angebote gesteigert werden, sowohl im Free- als auch im Premium-Bereich, also im Pay-TV-Bereich. Und er selber hat auch gesagt im Interview bei DWDL, dass es zum einen natürlich auch auf die politische Unterstützung ankommt, wo der neue Minister Weimer, der auch für Medien zuständig ist, da ja auch schon mal positive Töne anklingen lassen hat. Und er hofft auch, dass es zum Start der Bundesliga-Saison 2026/27 losgehen kann. Barney Mills sieht das auch positiv. Klar, die Schlagzeilen um Sky waren ja lange umstritten. Verschiedene Kaufgerüchte auch durch ProSieben Sat.1, die jetzt dann eben nicht verfolgt werden, wenn das dann mit RTL so klappt. Und dann gucken wir natürlich, wie das vor allem ja im Sport jetzt Auswirkungen haben kann. Wir denken an die Formel 1 Sublizenzen, aktuell 7 Rennen pro Jahr, die RTL zeigt. Wir denken an die Zweitligakonferenzen, die RTL zeigt und umgedreht natürlich auch die Übereinkünfte, zum Beispiel in der Premier League oder in der Europa League. Und ich würde sagen, Luca, wir haben ganz viel Feedback bekommen. Wir steigen doch einfach mal direkt ein mit dem, was kommentiert worden ist, oder? Ich würde sagen, wir versuchen das mal ein bisschen systematisch durchzugehen und dann vielleicht über das ein oder andere Handfeste zu sprechen. Frankenpower 2022 hat geschrieben, ich hoffe, das Kartellamt kippt den Deal. Weiß nicht, ob da andere Unternehmen vielleicht auch drauf erpochen. Fellermann, Julius Fellermann von RTL, beste Grüße, schreibt, bin sehr gespannt. Ich glaube, das sind wir alle. Und dann fangen wir doch mal mit Stefans Frage an. Was ist denn mit der Zusammenarbeit mit Sky UK und Sky Italien, wie wir es zum Beispiel bei Sky gerade in der Formel 1 sehen? Geht das denn dann überhaupt noch? Und dann können wir die NBA-Frage vielleicht gleich anschließen im Stichwort Comcast, Luca.
Ja gut, das wird so eine Sache sein, wie Sky oder wie generell Sky in Deutschland weitergeführt wird, ob man sagen möchte, also ob RTL die Marke Sky eben Deutschland weiterhalten möchte. Wie gesagt, das ist ja erstmal eine Sache ab 2026, wenn es eben durchgehen sollte, geht die ganze Chose eben los und da wird man jetzt nicht von einem auf den anderen Tag sagen, wir stellen irgendwas ein oder wir fusionieren sowieso oder sofort. Wenn man sich das hier und da mal anschaut, wie andere Medienunternehmen das ja auch getan haben, ist es ja immer ein sukzessiver Schritt, denn man will ja auch Sachen einfach vielleicht auch an die Kunden gewöhnen und sonstige Sachen machen. Und so ist es wahrscheinlich auch beim Thema Formel 1. Also da kann ich mir vorstellen, dass es jetzt auch vorerst nicht viel auch mit der Zusammenarbeit von Sky UK und Sky Italia ändern wird. Vor allem, weil man ja auch inhaltliche Partnerschaften hat, wie zum Beispiel Ted's Notebook, was ja immer auch nach den Grand Prix bei Sky Sport Formel 1 gezeigt wird. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es ja auch vorerst weitergeht. Da wird, wenn dann Ja, wenn es dann eben durchgegangen oder wenn das durchgehen sollte mit RTL, ist dann auch die Frage, wie die Crews sich generell anpassen werden, ob es da größere Crews gibt, um das, wenn man diese Kooperation nicht mehr machen möchte oder weiterführt, dann auch ja eigene Interviews auch international breiter auffächern zu können. Aber das ist eine interessante Frage, generell auf jeden Fall, aber ich finde, das kann man auch so aus dem Stegreif erstmal nicht beantworten. Wird sich einfach zeigen, keine Ahnung, vielleicht geht es ja auch einfach so weiter, wie man es aktuell kennt.
Es könnte dieses Jahr natürlich dann, das hat Nils uns geschrieben, die letzte Saison sein, in der Heiko Wasser, Christian Danner und Kai Ebel in der Formel 1 unterwegs sind. All das sind mögliche Themen, die wir natürlich abwarten müssen. Er bringt zum Beispiel den ganz interessanten Punkt mit, dass Lukas Gajewski ja mitunter bei der Formel 1 im Paddock Club sowieso vor Ort ist und theoretisch könnte der eine mögliche Personalie als Schnittstelle sein. Unter anderem spricht Nils aber auch einen sehr interessanten Punkt an, wie ich finde. Er sagt nämlich, dass vor allem die Champions League-Rechteausschreibungen richtig interessant werden können, denn da können RTL und Sky ja theoretisch noch als ja, getrennte Partner auftreten. Und wenn die da sich groß was in den eigenen Sack stecken quasi, dann hat man am Ende ein großes Königsklassenangebot. Und das wäre natürlich ein enorm großer Punkt, auch wenn das natürlich die Kosten in die Höhe treibt, weil andere von euch uns da draußen ja auch schon geschrieben haben, ja, ich habe Sky jetzt in den letzten Wochen gekündigt, weil es einfach zu teuer wird. Und auch wie die Abo-Modelle aussehen, ist ja nach wie vor nicht klar, weil eben noch nicht klar ist, ob das überhaupt alles funktioniert.
Ja, auf das Thema werden wir gleich oder später auch noch eingehen. Also die Erhöhung von Sky respektive auch von Wow. Deswegen ja, das Thema Pakete, wie das angeht, generell interessant. Aber ich würde mal sagen, das ist jetzt so mein Szenario, wenn man in das nächste Jahr starten sollte, wenn es dann auch fusioniert werden sollte, dass man Wow einstellen wird. Das kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen und das dann fusionieren wird. Und wenn, dann wird man Wow-Kunden auf jeden Fall dazu nicht zwingen, aber zumindest ein gutes Angebot machen, dass man eben zu RTL Plus wechselt. Also wenn man ein bestehendes Abo hat, wird man sowieso mit transferiert. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, auf jeden Fall. Aber dass man dann so sagt, okay, wir haben so ein großes Potenzial. Du hast es angesprochen, 11,5 Millionen und da will man den größten Teil natürlich auch halten. Dass man Leute verliert auf dem Weg dahin, wenn es fusioniert oder etwas eingestellt wird, ist normal. Also das ist üblich. Aber man kann auch neue Leute mit dazu gewinnen. Durch bestehende Leute oder auch Leute, die von extern vielleicht auch noch mal mit dazukommen. Wer weiß.
Genau, kurz mittelfristig kann ich mir eine Parallelexistenz von Wow und RTL Plus vorstellen. Langfristig, glaube ich, ist das aber auch ein bisschen verwirrend, hat Stefan Schmitter auch ja gesagt. Okay, das wird natürlich auch gerade unterschiedlich entwickelt. Über die neu aufgelegte Wow-Oberfläche wurde gesprochen. Auch RTL Plus hat sich verändert. Da gab es ja quasi Entwicklungen in komplett unterschiedliche Richtungen und das muss man jetzt dann im Zweifel auch irgendwie zusammenbringen. Es ist, wie gesagt, also einiges noch mit Fragezeichen versehen, unter anderem auch was die Preise angeht. Das waren jetzt zumindest mal die Kommentare, die unter dem Insta-Reel bei uns rumgekommen sind. Also schaut da gerne mal vorbei, sowohl bei Screentime Sport als auch beim Kommentatorenblog. Und dann können wir auch nochmal in die Antworten reingucken, die quasi in unserem Story-Sticker reingekommen sind. Da muss man ja immer hier up to date bleiben, damit man die richtigen Vokabulare verwendet bei Instagram. So, dann haben wir hier nämlich ja, die Reaktion von Manuel hat sich mit unserer gedeckt. Ein großes Uff, weil er sich ziemlich davon überrascht gefühlt hat. Neno hat uns geschrieben, das wird die DFL nicht freuen. Anders als Sky ist RTL nicht von der Bundesliga abhängig. Guckt man natürlich auch drauf, wie die Sky-Zukunft gewesen wäre. Die haben natürlich jetzt auch ordentlich Ausgaben und da war die Zukunft ja sowieso auf wackeligen Beinen, Luca.
Ja, auf jeden Fall. Also das sicherlich ein Grund, warum gesagt hat Comcast, okay, wir wollen hier etwas, was absolut gar nicht finanziell logisch ist, weil es eben so viel Minus macht im Jahr, dass wir das dann irgendwie relativ kostengünstig oder zumindest marktgerecht günstig anbieten können. Ja, wie Sky oder deswegen RTL, wie RTL dann mit dem Thema Sky umgehen wird, dass man sagt, okay, wir nutzen und haben uns quasi und leisten uns einen Luxus mit der Marke Sky, auch mit den ganzen Sportrechten ist halt was anderes. Da kann ich mir vorstellen, dass zwar auch werbetechnisch RTL nochmal was anders regeln kann, aufgrund dessen, weil man einfach größer ist, dass man vielleicht das zumindest etwas profitabler handeln kann und mit den Synergien, die man sowieso schon hat, aber ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt unbedingt krass ins Plusgeschäft geht, weil üblicherweise ist Fußball generell Rechte beim Thema Fußball ein eher Minusgeschäftiges.
Auch wenn man sich natürlich in Köln die Hoffnung macht, dass die finanzielle Entwicklung in Unterföhring deutlich mehr ins Positive geht. Wir haben noch weitere interessante Neuigkeiten. Klar, Champions League wird spannend, also auch unabhängig von diesem Deal wird einfach diese neue Champions League
Ja,
Ausschreibung spannend.
absolut.
Mal gucken, ob Prime weitermachen will, was vielleicht sonst noch passiert, ob DAZN sich diese weiteren Ausgaben weiter auf den eigenen Kassenzettel schreibt. Dann schreibt Nils auch noch ganz interessant, dass das eine mögliche Erklärung ist, wieso Sky zuletzt kleinere Rechte wie zum Beispiel GT Masters gekauft hat, um einfach das Angebot groß zu halten. Unser Motorsport-Experte nickt hier im Podcast. Viele sagen aber auch abwarten und Tee trinken, wie zum Beispiel Emrik. Tobi hat auch nach der NBA gefragt. All das sind Dinge, die natürlich in den nächsten Wochen angekündigt werden, und Sky hat ja offen kommuniziert, dass sie ab Herbst die NBA zeigen. Das wird ja zunehmend auch prominenter, auch wenn wir an der Stelle wieder einmal sagen können, es gibt nach wie vor keine Informationen über das Sendekonzept. Da wissen wir genauso viel wie ihr da draußen, und dann ja, ist es quasi einfach ein großes Fragezeichen. Luca, wir haben ja auch noch die Äußerungen gesehen, zum Beispiel Stefan Schmitter, der ins Gespräch gebracht hat, vielleicht, das müsste noch zu klären sein, 2 DFB-Pokalspiele im Free-TV zu zeigen bei RTL. Das kann ich mir zumindest vor Abschluss des Deals überhaupt nicht vorstellen.
Thema DFB-Pokal würde ich sagen, ja, schwierig, macht halt keinen Sinn, ARD und ZDF gleichzeitig, wenn die ein Spiel zeigen würden, wenn RTL noch ein Spiel Free-TV zeigen würde bei RTL, bei sich selber, deswegen macht das irgendwie ja gar keinen Sinn. Ich glaube eher, dass das Thema Formel 1 interessanter wird, also dass man da auf jeden Fall sagen würde, wir zeigen jedes zweite Rennen, wenn jetzt 21 sind, würde man zumindest ja dann doch größtenteils der Saison zeigen würden, also wie gesagt, jedes zweite Rennen macht ja Sinn, vor allen Dingen je nachdem, vielleicht Europa dann noch mehr, also die ganzen Europa-Rennen ja sowieso zeittechnisch besser, oder zum Beispiel Kanada, die halt Primetime liegen, machen quotenmäßig auf jeden Fall Sinn. Ich glaube jetzt nicht, dass man irgendwann 7 Uhr morgens, obwohl das ja quotentechnisch ja auch mal ganz gut ist, dass man da Rennen zeigen würde, aber boah, da werden sich Szenarien ergeben, die, glaube ich, wir uns aktuell so vorstellen können. Kann ich mir vorstellen.
Man könnte sagen, Luca, es erwarten uns funky Programmierungen, und da ist es wieder das genau richtige Stichwort, und da müssen wir über einen Punkt natürlich auch noch sprechen, und zwar die Bundesliga-Rechte, denn ich kann mir vorstellen, dass die große Highlight-Show, wie sie RTL Plus angekündigt hat, bereits jetzt schon, ich sage nur Stichwort strategische Content-Partnerschaft, ja theoretisch auch einfach alle Spiele, alle Tore von Sky Sport sein könnte.
Ja, also das Thema wird sowieso interessant, also das kann man ja theoretisch immer noch aktuell verkaufen mit der Content-Partnerschaft, die man ja aktuell immer noch trägt. Deswegen würde ich mal sagen, ist das ja unabhängig davon, also das kann man ja so oder so verkaufen. Deswegen einerseits redaktionell macht es Sinn, weil das Produkt, alle Spiele, alle Tore von Sky ja sowieso ein sehr, sehr gutes ist. Und vor allen Dingen würde man vielleicht bei RTL ja, dann natürlich auch Kosten sparen, weil zwei Sendungen quasi, wenn man davon ausgeht, dass das ja durchgehen sollte, zwei Sendungen zu produzieren, die ja im Endeffekt genau das Gleiche machen, Highlights zeigen, Stimmen zeigen und eben Experteneinschätzungen. Deswegen ja, wird alle Spiele, alle Tore wahrscheinlich das Erste sein, was so vielleicht schon in dieser Saison oder dann spätestens dann zur nächsten Saison dann auf jeden Fall funktionieren wird.
Ja, genau so sehe ich das aus. Dann noch eine abschließende Meinung von Emrik. Für den Free-Bereich kann das durchaus eine Bereicherung sein, da Inhalte wie die Formel 1 oder auch die Bundesliga vermehrt im Free-TV zu sehen sein könnten. Stefan Schmitter hat das Bundesliga-Topspiel ja auch schon ins Gespräch gebracht. Negative Folgen könnten zum Beispiel sein, dass trotz Pay-TV zum Beispiel Formel 1 mit Werbung während der Rennen laufen könnten. Vielleicht verschmilzt das aber auch so ineinander, dass man ein und dieselbe Übertragung bei RTL und bei Sky bekommt und im Free-TV Werbung kommt und im Pay-TV eben nicht. Das Ganze wird spannend zu beobachten sein. Der Meinung können wir uns auch anschließen, und ob das dann insgesamt eine Zu- oder Abnahme von Sportübertragungen bei RTL bedeutet, ebenfalls. Also im Großen und Ganzen bleibt es eine spannende Angelegenheit. Manches werden wir in den nächsten Wochen schon erfahren, manches erst, wenn es dann nächstes Jahr wirklich durch ist. Also das ein ganz großes Thema, und wir freuen uns auf weitere eurer Nachrichten dazu, was möglich sein könnte, was vielleicht nicht funktioniert, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet und wie die Konkurrenz darauf reagiert.
Vielleicht dann auch schon mehr in der nächsten Folge, weil wer weiß, was da dann noch alles passiert. Deswegen sind wir bei dem Thema auf jeden Fall mal richtig gespannt.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch gleich weiter bei RTL mit einer Rückkehr. Denn Laura von Torra kehrt zurück zu RTL Sport. Die Frage ist ja dann auch, inwiefern sie bei Sky vielleicht auftaucht in den nächsten Jahren. Denn sie wird sich in Zukunft in Abwechslung mit Florian König um die Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft kümmern. Sie war ja bereits schon mal bei RTL 2017, unter anderem für die Highlight-Show 100% Bundesliga, damals bei RTL Nitro, und hat ja unter anderem auch in der UEFA Europa League schon ihr Unwesen im Positiven positiven Sinne getrieben, wird aber weiterhin auch bei DAZN aktiv bleiben. Dort ja den Vertrag unter anderem gerade um 2 Jahre verlängert, auch in Sachen Bundesliga-Konferenz. Und Luca ist ja auch abseits des Sports bereits ohnehin bekanntes RTL-Gesicht.
Genau. Will den Hensler war ja auch schon mal bei Deutschland sucht den Superstar, hat man ein Intermezzo gehabt, aber ich würde mal sagen, Ninja Warrior Germany ist ja so das größte Thema ja auch bei ihr, was das Thema Unterhaltung bei RTL angeht. Genau, Top Dog Germany sieht man ja mal ganz schön bei Frank Buschmann in den Instagram-Stories. Da ist man auch fleißig am Produzieren. Und vor allen Dingen gab es ja, ja, mit dem Blick natürlich auch auf das Thema 2026 nochmal einen großen Fokus darauf, weil die WM ja auch wieder bei Magenta zu sehen wird. Deshalb kann ich mir vorstellen, und das ist ja auch noch ein Thema, was wir noch nicht besprochen haben, Kooperationen RTL und der Telekom, das wird man ja auch weiterhin intensivieren. Deswegen können wir uns ja vorstellen, dass ja zumindest, gehen wir mal davon aus, dass ja auch einige Spiele dann auch wieder bei RTL zu sehen sein werden.
Genau, das hat übrigens auch Stefan Schmitter bestätigt. Klar, man überlegt jetzt eben oder plant, die Sky-Übernahme bleibt aber weiterhin auch guter Partner von der Telekom. Und da sind wir natürlich auch gespannt. Da haben wir die funky Programmierung mit den Werbefenstern bei der Euro ja schon gesehen, auch wenn es mal besser, mal schlechter funktioniert hat, inwiefern das zukünftig dann auch eine Rolle spielt. Mit Laura Motorra, wir werden es hier bei Screentime Sport beobachten. Und dann geht es weiter mit einem nächsten Top-Ding, was eigentlich unsere Top-Meldung gewesen wäre, wenn da nicht diese RTL-Sky-Meldung gewesen wäre. Jonas Friedrich wird die Champions-League-Übertragung von Prime moderieren ab der kommenden Saison. Dazu wird Mats Hummels Prime-Experte, das hat unter anderem Jochen Breyer schon in der ZDF-Live-Übertragung des Champions-League-Finals verkündet, aber dass Jonas Friedrich die Moderatorenposition übernimmt, kam nicht nur für ihn, sondern auch für uns Beobachter überraschend. Unterdessen ist nach wie vor nicht klar, wer denn da kommentieren wird. Luca, vielleicht ja einer, der gerade Tag 2 in Wimbledon bestreitet?
Entweder Jan Platte oder wie siehst du da die Aussicht?
Das wird, glaube ich, schwierig mit DAZN, aber da gibt es ja zumindest mögliche Leute, die schon mal eine Verbindung zu Amazon haben oder andere Leute, die bereits Highlights der Champions League kommentieren. Also die Position wird noch besetzt in den kommenden Wochen, da wird es noch eine News geben.
Ja, ich sag mal so, in Sachen, das sagen wir eigentlich auch wieder jede Folge, man darf ja nichts ausschließen. Also
bei Prime-Vorhersagen musst du ja eigentlich vorsichtig sein.
Ja, weiß. Aber jetzt kann ich wieder sagen, Alex Schröter hat auch vielleicht ein bisschen gehofft, dass ja die Bundesliga auch bei Prime kommt. Das wer weiß, aber weil er jetzt ja auch wechseln wird in Richtung Sportschau.
Hast du viel Screentime
gehört? Ja, keine Ahnung. Das, man, ja, weiß ich nicht. Und wenn nicht, tut's mir leid, aber ich glaube, die Sportschau auch immer gut. Deswegen, ja, boah, ich finde, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Kommentatorenfrage bei Prime Video. Kann ich mir irgendwie nichts vorstellen. Vor allen Dingen, weil ich mir gedacht habe, okay, Jonas Friedrich und Benny Hövedes, das ist jetzt so ein eingespieltes Team, das wird man auf jeden Fall nicht auseinanderreißen. Was macht Amazon? Man reißt dieses Team auseinander.
Ja, ich kann dazu jetzt auch nicht mehr sagen, weil natürlich können wir jetzt hier lang und breit über Namen diskutieren, aber viel schöner ist es doch.
Ja, wen würdest du denn jetzt aus dem bemüllten Team jetzt bei der Champions League sehen? Du hast es ja schon Angedeutungen gemacht, dann sag doch mal bitte, was du so denkst.
Nein, also die Frage ist ja nur, ob sie eine interne Lösung nehmen, wie sie es ja jetzt von der Kommentatorenposition auf die Moderatorenposition auch gemacht haben, oder ob sie so eben sagen, wir greifen nochmal irgendwo anders auf den Markt zu. Dass es eine DAZN-Personalie ist, in der Kategorie an Platte, glaube ich ehrlicherweise nicht. Aber über andere Namen würde ich sagen, diskutiert doch mal bei Instagram und dann sprechen wir auch in den kommenden Wochen nochmal, weil ich glaube, während Wimbledon wird da nichts bekannt gegeben und darüber können wir auch kurz sprechen, denn einer fehlt dieses Jahr in der Kommentatorenliste bei Wimbledon, das ist Wolfgang Nadvornik. Dafür gibt es insgesamt ja auch ein größeres Team an Kommentatorinnen und Kommentatoren, 2 Spiele mehr oder 2 Streams mehr, in denen auf Deutsch kommentiert wird als im letzten Jahr. Es wird nicht auf dem linearen Prime-Kanal gesendet, aber dafür finde ich es ganz cool. Ich habe es vorhin auf meinem Fire TV-Stick mal ausgetestet. Multiview bei Wimbledon, das ist eine schöne Sache. Das hat ganz gut funktioniert und Wimbledon bei Prime, das haben wir letztes Jahr schon gesehen. Dadurch, dass es jetzt nochmal 2 mehr Streams gibt, ist ja mein Hauptkritikpunkt auch hinüber. Ist einfach eine starke Übertragung. So kann man das auf jeden Fall unterstreichen.
Jetzt bin ich interessiert, ist das jetzt nicht so mein Wettbewerb, generell nicht meine Sportart. Wie funktioniert denn Multiview so technisch und vor allen Dingen so oberflächenmäßig? Also muss ich dafür was extra Also muss ich was mitbringen? Du hast schon gesagt, Fire TV Stick ist ein
Genau,
großes
also
Thema.
die Prime-eigene Hardware, richtig. Und dann hast du quasi die Übersicht, okay, ich will das Wimbledon-Hauptprogramm gucken und dann da sind 5 Einzelstreams. Und egal, wo ich drauf drücke, habe ich die Option, will ich live angucken, will ich Wiedergabe ab Beginn oder will ich im Multiview ansehen. Und in dem Fall würdest du dann auf im Multiview ansehen gehen. Und dann hast du unten eben die Auswahl, okay, was sollen denn meine anderen 3 Fenster sein? Also es ist immer ein großes Fenster und 2 kleine. Grüße an den Samstagnachmittag bei Sky. Wenn da nur 3 Spiele laufen würden, würde es genauso aussehen. Außer, dass man dann eben die Spur wechseln kann. Also dann kann man immer. Egal in welchem Prime-Abo wahrscheinlich, das Wechseln. Es hat jetzt 2, 3 Mal nicht funktioniert, dass unten die Sachen eingetragen worden sind, die ich auswählen konnte. Beim Großen und Ganzen hat es dann super gut funktioniert. Es ist auf jeden Fall eine sehr gute Steigerung, gerade zu Beginn eines solchen Grand-Slam-Turniers, wo es ja dann doch mehrere parallele Spiele gibt, auf die man gerne gleichzeitig schauen möchte. Das vielleicht zum Technischen und dann würde ich sagen, springen wir gleich zu einem anderen Streaming-Dienst, Free-TV-Sender. Im Gegensatz zu Wimbledon gibt es ja Free-TV-Bilder von dem zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres, unmittelbar vor Wimbledon, Roland Garros, bis 2030 verlängert in Europa, außer Frankreich. Dort jetzt weiterhin bei Eurosport, die das übrigens seit 1989 bereits in Deutschland zeigen.
Ja, gewohnte Tradition kann man sagen. Du sagst es schon über, ja, nicht über 40 Jahre, also Zusammenarbeit besteht ja dann schon dann länger, aber erste Übertragung 89 durch Eurosport, du hast es gesagt. Das ist schon nicht schlecht, also vor allen Dingen, weil man dann ja Australian Open mit dabei hat und dann eben Roland Garros, also 2 von 4 hat man im Programm. Früher hatte man mal 3 von 4, aber das hat sich ja jetzt auch seit ein paar Jahren wieder geändert. Und vor allen Dingen wird es ja interessant, wie sich das dann ab 2026 ja, gestalten wird. HBO Max ist da ein großes Thema. Oder ob es dann doch Discovery Plus sein wird, das können wir tatsächlich Stand jetzt auch wirklich nicht beantworten. Da kommen wir wahrscheinlich nahtlos eigentlich zum nächsten Thema dazu. Nämlich mit dem Thema Roland Garros verlängert bis 2030. Nämlich zu dem Thema, wie das weitergeht mit Warner Bros. Discovery. Dort wird man sich jetzt abspalten, also man wird die Streaming-Sparte separat bespielen und die TV-linearen Sparten separat bespielen. Manche nennen es New Discovery, also das sind dann die TV-Sender, und manche nennen es New Warner, also die neuen Streaming-Dienste, unter anderem HBO, HBO Max oder auch dann Discovery Plus. Und das soll dann eben dann ja federführend unterscheidet werden in oder ab dem kommenden Ja, und da ist die große Frage, David, wie das sich in Deutschland dann abspielen wird. Haben wir dann nach Discovery Plus schon wieder eine Namensumänderung oder wieder einen neuen Streaming-Dienst, der dann kommen soll? Also einen neuen Streaming-Dienst wird auf jeden Fall geben mit HBO Max nächstes Jahr.
Ja, die Frage ist, wie viele parallele Angebote es geben wird, weil wir hatten ja lange Zeit auch die Sache mit hier Join Plus, das gab es ja zwischenzeitlich noch, du traust noch Eurosport.de hinterher, also ich gewöhne mich da nicht groß an Namen, sondern genieße einfach nur die Vielfalt, die man da mit den Streams hat, egal wie es heißt. Aber ja, das wird sich ja im Zweifel ganz schnell im On-Air-Programm in der
Ja.
Kommunikation dann rumsprechen. Was glaubst du denn?
Ergänzend muss man noch sagen, Discovery Plus bleibt in diesem Global Network, also geht nicht in das Streaming-Geschäft tatsächlich über. Also man wird da klassisch bleiben. Das ist eigentlich so ein bisschen die Überraschung gewesen, dass man dann quasi im New Discovery und nicht in New Warner geht. Also kann es wirklich sein, dass HBO Max und Discovery Plus koexistieren können. Und ganz ehrlich, so kurios oder so bescheuert Discovery oder Warner Bros. Discovery in den letzten Jahren auf dem deutschen Markt aufgetreten ist, so kann ich mir vorstellen, dass man einfach vielleicht sogar auf HBO Max Eurosport-Inhalte gucken kann und auf Discovery Plus. Also, das ist sowieso ein großes Thema. Vor allen Dingen können wir da wahrscheinlich auch gleich später noch zu einem Feedback eingehen, was wir bekommen haben zum Thema Werbung. Das können wir von mir aus auch jetzt abhandeln, beim Thema Discovery Plus.
Das ist ein Ding.
Großes Thema Werbung bei Discovery Plus. Das habe ich tatsächlich, also einige haben davon berichtet, das ist jetzt auch beim Thema 24-Stunden-Rennen vom Le Mans gewesen, dass dort Werbung kam. Bei mir kam es tatsächlich nicht, beziehungsweise ein bisschen anders. Das Rennen wurde in 3 oder 4 Teile aufgeteilt, also dass man das im VOD besser gucken kann. Und das war immer so tatsächlich, wenn quasi der Stream vorbei war, kam Werbung, so auch im nicht werbefinanzierten Abonnement im größeren Paket. Deswegen, sonst im Rennen tatsächlich, wenn man es auf dem Fernseher geguckt hat, lief es butterweich durch. Es war eben meistens so, wenn der Stream auf dem iPad vorbei war. Kam dann am Ende quasi Werbung. Und so mehr oder weniger kann ich mir vorstellen als Hinweis so nach dem Motto, ah ja, okay, das ist jetzt vorbei, du musst auf den anderen gehen. Weil dann, wenn man da drauf geklickt hat, kam davor und auch währenddessen keine Werbung. Das war extrem komisch, aber finde ich generell ein bisschen komisch, dass es da überhaupt Werbung gibt. Also wie gesagt, im Werbefinanzierten, dass man da vorher Werbung schaltet, sage ich, ist kein Problem. Aber ich finde währenddessen, dass da Werbung zu schalten, ist halt komisch. Vor allen Dingen, wenn halt die Kommentatoren sagen, digital auf Discovery Plus geht es weiter ohne Unterbrechung.
Und dann das Timing der Werbung auch einfach blöd war. Das war bei Roland Garros ja auch noch ärgerlich,
Eben.
dass man auch nicht wirklich gerade predikten kann, wann kommt jetzt Werbung oder wann nicht. Also das wird auf jeden Fall noch ein Thema bleiben. Auch dazu immer wieder gerne unsere Insta-DMs für euch offen. Und dann machen wir weiter mit Rugby bei Sport 1, Sport Digital 1 Plus, meine Güte. Da muss man ja fast wieder aufpassen
Ehemals
mit
Sport
den
1
Namen.
Plus, kannst du ja
So
sagen.
ist es. So ist es, so ist es. Da können wir ganz schnell einfach berichten, dass jetzt am Wochenende die Hamburg 7 oder 7, Sevens. Wie wird das denn? Wie heißt das denn? Hamburg 7S? Weiß ich nicht. Also
Sevens.
jedenfalls Sevens, wahrscheinlich. Sven Gabay und Nicolas Martin sind da eure Männer. Mikrofon, wenn es da unter anderem ja als Bestandteil der Finale oder Final-EM-Serie im Siebener Rugby in Hamburg-Eidelstedt rund geht. 23 Nationalteams mit dabei. Und dann ja, wünschen wir den Rugby-Fans dabei viel Spaß. Einen Abschied gibt es beim ZDF nach fast 40 Jahren oder nach 40 Jahren jetzt im Ruhestand. Am Montagabend das letzte Mal moderiert den Sportblock in den Heute-Nachrichten der 65-jährige Norbert Lehmann. Dem einen oder anderen von euch da draußen vielleicht durch das Mittagsmagazin oder die ZDF-Royal-Übertragung bekannt. Da hat bei keiner Krönung gefehlt, aber auch in den Heute-Nachrichten immer wieder am Start mit dabei. Zwischenzeitlich Redaktionsleiter Sport täglich und ja eben auch durchaus längere Jahre in den Abendnachrichten präsent. Hat seine letzte Sendung mit Mitri Sirin moderiert und glaube ich Norbert Lehmann ein Gesicht, das in Erinnerung bleiben wird.
Absolut, also vor allen Dingen, wenn man 19 Uhr Nachrichten im ZDF heute gesehen hat, dann ist das auf jeden Fall ein Gesicht oder eine Person, die ja mal einem öfter begegnet ist. Deswegen, ja, schade, dass das dann vorbeigeht, aber ich sage auch hier wohlverdienter Ruhestand und da kann man nur zu beglückwünschen. Auf jeden Fall. Aber wieder eine Personalie, die dann so mitgeht. Das ist schon echt immer krass, wie viel dann so mehr und mehr tatsächlich dann auch wegbricht. Und zum nächsten Thema, David. Der bricht uns nicht weg. Da hast du immer so ein bisschen spekuliert, okay, Marco Hagemann, der ist, oder da deutet sich ein Abschied an. Aber tatsächlich ist es ja noch wieder ganz anders gekommen. Ich muss bei Prime ja Predictions ein bisschen aufpassen und du musst bei RTL und was das Thema Hagemann angeht, einen Gang zurückschalten. Also da kam dann urplötzlich, zumindest aus seiner Sicht wahrscheinlich, dann die Verlängerung mit RTL. Also hatte das tatsächlich nicht viel mit Wolf Fuß zu tun, aber er bleibt zumindest RTL auf jeden Fall mal erhalten, seit 2014 ja schon on board.
Ja, das ist tatsächlich auch eine Frage, die bei uns bei Instagram aufkam, ob bei den Vertragsverhandlungen zum Beispiel von Wolf Fuß schon klar war, dass da dieser Sky-Deal im Hintergrund steckt. Das könnte ja auch nochmal für Synergien sorgen. Ich sag mal, Topspiel, auch wenn das natürlich erstmal schwierig wird. Für Marco Hagemann finde ich es eine schöne Sache, weil er einfach seine lange RTL-Zeit weitermachen kann. So traurig es ist, dass er jetzt eben in der Europa League, zumindest im Free-TV, größtenteils wahrscheinlich dann raus ist. Er freut sich aber auch, das hat er selbst gesagt, in den kommenden Jahren Fußball-Highlights bei RTL zu kommentieren, welche das genau sein werden. Das könnt ihr uns natürlich auch wieder per Instagram ja, schreiben, was ihr glaubt, wieder die Strategie der Kommentatorenansetzung bei RTL bei den ganz großen Fußballspielen sein wird, wenn eben nicht Wolf Fuß gesetzt ist. Dann können wir in Sachen Deadline Day noch nachtragen, dass das gesamte Team von Sky Sport News das Reporter-Team verlängert hat. Unter anderem sendet man auch gerade aus dem Sky Sport Cube, aus dem Studio B, wo sonst unter anderem das Match of the Week oder das Nachspielzeit-Set drin ist. Und dann wird der Newsroom überarbeitet, wieder wahrscheinlich dann zum neuen Saisonstart der Bundesliga an den Start gehen. Und Luca, du warst bei einem Weltrekord vor Ort und du kannst uns mal berichten, was dahinter steckt.
Ich habe zwar nicht mitgewirkt, aber genau dabei, 27 Stunden, 45 Minuten, erneuter Weltrekord war es dann für Nitro, für die längste, so wie es heißt, TV-Übertragung eines Live-Sport-Events. Gleichzeitig waren die Quoten auch noch sehr gut. Ich rede vom 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Man hat schon um 13 Uhr ja, die Sendung angefangen. Man hat noch das Rahmenrennen der Tourenwagenlegenden mitgenommen, um dann auf diese Zeit von 27 Stunden 45 zu kommen. Und damit hat man quasi nochmal seinen eigenen Rekord getoppt. Und damit würde ich sagen, nochmal Glückwunsch. Und man war wieder mit sehr viel vor Ort dabei. Also ich sage mal so, auch da war es wieder so ein bisschen Champions, also ich würde mal sagen, Champions League TV-Sender, die bringen weniger Personal mit zu einem Event als RTL mit Nitro zum 24-Stunden-Rennen. Klar, jetzt kann man auch sagen, man muss auch viel mehr Strecke in dem Sinne auch wirklich abdecken. Aber das ist schon immer Wahnsinn, was man da auch abdeckt. Es ging ja auch dann schon los, zum Beispiel am Donnerstag mit den RTL Plus Streams. Das lief auch sehr, sehr gut. Man musste zwar ein bisschen umdenken am Freitag, da es die größere Verzögerung gab im Qualifying, aber das hat man auch wieder ganz gut gelöst. Das Qualifying diesmal, oder das Top-Qualifying diesmal ja nicht im Linearen zu sehen, aber trotzdem mit großem Team. Deswegen, man hat sich ja auch committed, dass man das die nächsten Jahre auch weitermachen wird. Deswegen auf jeden Fall ein großer Gewinn und ich würde mal sagen, das macht auch auf jeden Fall sehr viel Spaß und da ist sehr viel Leidenschaft drin. Also was für Liebhaber, würde ich mal sagen.
Ja, und eine Ergänzung dazu noch, die 24 Stunden am Nürburgring haben dieses Jahr dafür gesorgt, dass Oliver Zwartjes bei Sky Sport seine MotoGP-Premiere gefeiert hat, weil sowohl Lukas Krajewski als auch Eddie Mielke, hören wir nachher noch im Lacher der Woche, den wir natürlich auch für euch haben, das haben wir vorhin gar nicht erwähnt, aber natürlich ist er mit dabei. Da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen, dass eben die Premiere, weil eben die anderen beiden ja beschäftigt waren. Genau. So, du hast eben schon eine kleine DAZN-Anspielung gehabt. Erstmal nicht vor Ort ist man bei der Frauen-EM, da hat man sich ja Rechte gesichert. Neben ARD und ZDF wird auch DAZN alle Spiele der Frauen-EM, die jetzt ja in Kürze startet, übertragen. ARD und ZDF werden mit Reporterteams vor Ort sein. Haben wir, glaube ich, hier auch schon mal drüber gesprochen. Falls nicht, findet ihr die aktuellen Themen dazu auch bei den Kollegen von kommentatorenblog.de. Schaut da gerne rein für die On-Air-Teams, für die genaue redaktionelle Gestaltung dieses großen Turniers. Und dann könnt ihr da sowohl für ARD, ZDF als auch eben für DAZN sehen, wer da wie, was, wo macht. Das ist der Plan. Das erste Spiel der deutschen Mannschaft ist dann am 4. Juli um 21 Uhr. Und falls ihr DAZN habt, reicht das Supersports-Paket. Und wir bleiben bei den Frauen, Luca. Da gibt es noch eine kleine Einschränkung, die über die Telekom bekannt geworden ist oder von der Telekom.
Genau, wir haben ja darüber berichtet, müsste sein in der letzten Folge, dass wir über den großen, großen Deal mit der Deutschen Telekom und der FIFA darüber gesprochen haben. Man ist bei der WM 2027, hat man tatsächlich nicht alle Rechte. Also von daher wird man sicherlich auch beim Thema ARD und ZDF groß zuschlagen, kann ich mir vorstellen, was das Thema Frauen-WM 2027 angeht. Deswegen ist das spannend, wie man darüber mitgeht. Aber man hat auf jeden Fall 30 Spiele dann auch mit beteiligt, die man auch dann im Free-TV laufen können. Deswegen ist das, ja, aber dieses Thema Magenta TV oder Telekom, ja, interessant gewesen, weil es hieß ja erst, dass man das hat und dann hat man sich aber wohl während der Pressekonferenz oder während der Vorstellung relativ bedeckt bei dem Thema gehalten, aber jetzt weiß man auch zumindest warum, dass man dann nicht tatsächlich alles hat bei diesem Recht 2027 WM der Frauen.
Ja, und dann kommen wir wieder zu DAZN. Rund um die Club-WM, ja, zahlreiche Neuigkeiten verkündet, unter anderem, dass man jetzt HDR und audiomäßig 5.1 anbietet. Ich glaube, Digital Fernsehen war es, die dann auch gesagt haben, okay, DAZN startet UHD, das ist noch nicht der Fall. Die Club-WM wird zwar in HDR gezeigt, in Sachen neue Bundesliga-Saison, wo ja auch die DFL mehr UHD-Spiele will, haben wir nach wie vor kein UHD bei DAZN. Mal gucken, ob das noch kommt. Und du, Luca, du hast noch was zur Preisentwicklung. Vorhin ja schon versprochen, jetzt mal in Zahlen gegossen. Gib uns mal einen Überblick und dann kann ich mich gleich wieder über fehlendes Full HD bei WOW aufregen. Bitteschön.
Wir starten erstmal bei DAZN durch, hätte ich mal ganz spontan gesagt. DAZN hält ja zumindest die Preise stabil. Das Ultimate oder das Unlimited-Paket so, Jahresabo bleibt dann jetzt aktuell bei 34,99 im Monat und das monatlich kündbare Abo kostet dann dementsprechend 10 Euro mehr, also 44,99. Neu im Angebot ist dann zum Beispiel Super Sports, das haben wir drüber gesprochen schon, oder hast du drüber gesprochen, quasi das neue Einsteigerpaket für DAZN für 19,99 im Jahresabo. Gab ja, oder gibt es glaube ich ja immer noch zumindest diese Early Bird Phase für 9,99 vor der Bundesliga Saison gibt es das jetzt zu sehen. Wie gesagt, keine Champions League im Super Sports Paket, sowie dann Bundesliga am Sonntag, aber eben mit Konferenz am Samstag. Also gibt es nur im Endeffekt die Konferenz, wenn man die jetzt die Bundesliga sehen möchte, dazu geben, aber keine Champions League und auch die Bundesliga am Sonntag bleibt einem da verwehrt. Wie gesagt, 9,99 gibt es noch Early Bird dafür, sonst 19,99. Und auch Sky plant Preiserhöhung für den Bestandskundenbereich, je nach Paket, um einen niedrigen niedrigen zweistelligen Prozentbereich, wirksam auch nach Ablauf des aktuellen 12-Monats-Abo, also zum Beispiel von 35,99 Euro bei WOW, was das Thema Live-Sport-Monats-Abo angeht, wie zum dann auf 44,99, also plus 25% dann ab dem 24. Juli. Und die HD-Option WOW Premium steigt dann jetzt um 1 Euro, also von 5 Euro auf 6 Euro monatlich an. Und da fragt man sich, jetzt bezahle ich schon wieder einen Euro mehr, aber bei WOW auf dem PC sieht es nicht so gut aus. Ich habe aber noch einen Nachtrag zu erreichen, nämlich habe ich mal WOW auf dem iPad geguckt. Das sieht zumindest Full-HD-mäßig aus, aber so richtig bestätigen kann ich das auch nicht. David, jetzt darfst du dich ein bisschen auskotzen.
Kannst du mir diesen Euro erklären? Warum denn 1 Euro mehr? 1 Euro. Also, kannst du Copy-Paste genau das sagen, was ich seit Monaten sage. Wir zahlen seit Monaten diese 5 Euro und ich kann weder auf meinem Handy, noch auf meinem iPad, noch am PC das so nutzen, wie es mir von vornherein versprochen wurde. Übrigens, als Nachtrag noch, ganz lustig, an der Stelle hat jetzt nichts direkt damit zu tun, aber vielleicht ist ja das große Versprechen, was F1 TV in Deutschland angeht, rund um den RTL und Sky Deal auch nochmal ein Thema, weil theoretisch wurde den deutschen Formel 1 Fans ja auch F1 TV versprochen, wenn man was mit Sky zu tun hat, und das ist ja nach wie vor auch noch nicht der Fall. Vielleicht ergibt sich da auch noch was in den kommenden Monaten. Genau, das ist also jetzt der Plan, was die Preiserhöhung angeht. Die Kunden sollen natürlich auf das günstigere 12-Monats-Abo wechseln. Und jetzt ist WOW ja quasi im Monatsabo preislich auf einem Kurs mit DAZN, also die knapp 45 Euro. Das Jahresabo bei DAZN kostet 35 Euro im Monat. Und dann, um das Thema WOW noch zuzumachen, Nils hat es uns geschrieben, und das ist tatsächlich ziemlich ärgerlich, dadurch, dass das neue WOW jetzt quasi einzelne Sendungen anzeigen kann und nicht mehr einfach nur die Programme durchlaufen, kann man nicht mehr 2 Stunden straight zurückspulen, wie es ja zum Beispiel gegen Ende der Bundesliga-Saison noch ging, als die Zurückspuloption neu war, sondern nur noch in der laufenden Sendung. Blöd natürlich, wenn gerade die Bundesliga-Torparade läuft, die nur so ein paar Minuten dauert, dann kommt man nicht sehr weit zurück. Er hofft auf eine Aufnahmefunktion. Ob die genau wie Full HD auf allen Geräten kommt, steht in den Sternen. Genau, das ist noch der letzte Punkt, den wir übrig hatten, denn über Werbung bei Discovery hatten wir bereits gesprochen. Und dann, Luca, sind wir bei den kurzen News, und ich würde sagen, wir treten mal ein bisschen aufs Gaspedal.
Genau, da gab es mit Haruka Gruber das Interview beim Thema DWDL oder bei DWDL in dem Thema Vermarktung. Sehen wir als größtes Wachstumspotenzial der Mann, der bei DAZN dort die Stricke zieht, nicht nur bei Sportrechten, sondern auch bei der Vermarktung ist ja DAZN ganz gut mit dabei. Man setzt ja schon seit 2020 systematisch ja auch auf eigeninitiierte Werbung, und man hat tatsächlich im Jahr 2024 erstmal über 100 Millionen Euro Werbeeinnahmen reingespielt. Das ist dabei der größte Werbemarkt in Deutschland, oder für Deutschland ist ja der Werbemarkt für ganz Europa ziemlich entscheidend, und deshalb ist der Streamingdienst unter anderem laut eigenen Angaben eben seit Mitte 2024 in Richtung profitabel oder sogar profitabel schon unterwegs. Und die Zukunftsvision, was man da auch gesagt hat, mehr Bundesliga-Rechte, mehr Werbung und eben Tests mit Nicht-Sportinhalten, wie zum Beispiel Serien, was man ja zum Beispiel in der Kooperation mit Disney Plus zum Beispiel ja auch schon mal getan hat. Also das, was wir eigentlich in dem Sinne schon wissen. Und wissen tun wir auch, David, dann kommen wir direkt zum nächsten Thema, nämlich wo die Bundesliga in Frankreich gezeigt wird. Frankreich zwar jetzt in den nächsten Wochen in der ARD und auch bei Eurosport großes Thema, aber die Bundesliga in Frankreich hoffentlich ja auch wieder.
Ich musste gerade eine Sekunde schalten, aber natürlich, die Tour de France startet am Wochenende. Wir sind beide schon sehr, sehr hyped. Das ist gar nicht in unserem Zettel drin, aber muss natürlich auch erwähnt werden, dass am Wochenende die Tour losgeht. Ich vermute, der ein oder andere Lacher der Woche in der nächsten Folge bahnt sich an. Ja, denn die Bundesliga bleibt bis 2028, 29 bei beIN Sports in Frankreich. Da wird sie bereits seit 2012 gesendet. Also alle Bundesligaspiele und die Relegationsspiele werden dort gezeigt. Highlights gibt es in der sogenannten beIN Europe Arena. Und und unter anderem ja solche Leute wie Olise oder Komar ziehen natürlich durchaus auch das französische Interesse auf die Bundesliga an sich. Und auch die Bundesliga natürlich ist froh, dass es da bei diesem starken Partner in Frankreich gibt. Eine Sache, die also in Frankreich funktioniert, auch wenn es mit der heimischen Liga, was die Finanzen angeht, leider ja nicht ganz so gut läuft. Dann kommen wir zu Octagon MMA. Luca, unserer beider Lieblingssportart, glaube ich, und die beiden Gründer davon, die fordern jetzt, dass das Ganze im TV auch vor 23 Uhr ausgestrahlt wird. Bei RTL Plus kein Problem. Linear ist unter anderem auch der Jugendschutz ein Problem.
Genau, Octagon möchte vor 23 Uhr in die Programme gehen. Du hast es gesagt, RTL Plus ist da eher das geringere Problem, aber man steht laut RTL-COO Inga Leschek so ja, Spätprogrammausgaben im Raum. Man sagt selber, MMA boomt laut Neruda. Das ist einer der CEOs oder Gründer zumindest der Octagon MMA Reihe. Man ist eben im jungen Zielgruppenalter extrem stark unterwegs. Man sagt selber, man vermittle Werte wie Respekt und Disziplin und auch Fairness. Und du hast es gesagt, ob da die Jugendschutzbehörden da ja hinterstehen und dass man da sagt, okay, ihr dürft ein bisschen früher ran, auch im linearen Fernsehen, da sind wir mal gespannt. Aber man sei wohl im Dialog auch mit dem Sender RTL oder mit den übertragenen Sendern auch mit dem Jugendschutz. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir zum nächsten Thema? NBA auch ein größeres Thema. Nicht was das Thema Jugendschutz angeht, aber zumindest auch für Sky, weil du hast hier zumindest mal was auftappen können oder was sehen können auf Social Media, was das Thema NBA angeht. Dass wir die NBA ja schon mal gesehen haben bei Sky im Programm, das ist ja nichts Neues.
Auf jeden Fall, wir haben ja eben auch schon kurz drüber gesprochen. Ich habe kurz mit dem Kollegen Karl vom Kommentatorenblog mich ausgetauscht vor ein paar Tagen, weil wir offensichtlich beide die NBA Finals gesehen haben. Im Gegensatz zu mir ist aber zur nachtschlafenden Uhrzeit nicht eingeschlafen. Es war aber tatsächlich sowohl bei RAN als auch bei DAZN wohl zu vernehmen, dass die Verabschiedungen so klangen, als ob es nächste Saison weiter ginge. Das hieße, dass wir in Deutschland nächstes Jahr mal so ungefähr 4 Übertragungspartner für die NBA haben. Prime, Sky, DAZN und RAN. Also viel Spaß beim Entscheiden und ob es wirklich so kommt. Karl schreibt, fragt sich, warum die das nicht schon früher offen kommuniziert haben, wenn ihre Verträge nicht von den neuen globalen betroffen sind. Vielleicht dauern die RAN-Verträge 3 Jahre, so war es ja bei der NHL auch. Und was Personal angeht, ist es auch so, dass sie unter anderem mit Sebastian Ulrich und Per Günther auch Magenta-Personal verpflichtet haben. Und das ist ja auch eher in die Zukunft weisend, als dass man da jetzt irgendwie eigene Leute hinsetzt, die das dann irgendwie in Anführungszeichen über die Zeit bringen. Zum Beispiel die Leute, die jetzt bei der U21-EM auch die Streamspiele kommentiert haben, aber das ist eben nicht der Fall. Also scheint es da auch trotz Schlüter-Abgang weiterzugehen. Dann noch kurz der Hinweis, ich weiß nicht, ein paar von euch haben es vielleicht bei den dementsprechenden Insta-Accounts gesehen. Dein hat die U21-Handball-WM übertragen. In Polen war da nicht ganz so viel am Start, was den Zuschauerzuspruch an den Hallen angeht. Besser sah es da schon beim Tennis aus. Bei den letzten deutschen Vorbereitungsturnieren für Wimbledon, Halle, Berlin, Bad Homburg, unter anderem mit Eurosport oder dem ZDF als Partner. Ariston Selli und Eike Papstdorf haben das Ganze begleitet in der ehemaligen ZDF-Media, was da bei den Terra Wortmann Open in Berlin abging. Und ansonsten gab es ja unter anderem auch mal einen Wechsel jetzt zu Eurosport, vormals Servus TV DF1, da hat sich ein bisschen was getan. Jetzt bei Wimbledon ist klar, bei Prime seid ihr in der richtigen Adresse. Und wenn wir über Warner Brothers und Tennis sprechen, müssen wir auch noch über den Legends Team Cup sprechen. Luca, was ist das?
Ja, man hat sich dort die Rechte für ganz Europa gesichert. Warner Bros. Discovery, also entweder Eurosport oder TNT Sports, startet am 14. August 2025 eben ein neues internationales Teamturnier im kompakten Format, so wie es heißt, 2 Sätze, je 4 Spiele, alle Matches live bei Discovery Plus. Highlight-Zusammenfassung gibt es dann bei Eurosport 1 zu sehen. Die Tour startet dann in Europa und folgt dann nach Asien, Nord- und Südamerika und eben den Nahen Osten. Man hat das Ziel, Millionen Zuschauer in Europa zu erreichen und Erlebnis und den Fans natürlich ein gutes Erlebnis zu bieten. Ob man das dann auch erreichen wird, sind wir mal gespannt, wenn nicht, berichten wir mal darüber, würde ich mal sagen.
Wir wünschen viel Erfolg. Der Tennis Channel übrigens hat sich auch angeschlossen, also nicht an diese Legends Tour, sondern Halle Berlin und Bad Homburg zu übertragen. Hat da unter anderem jetzt Vertriebsverträge mit Join, Waipu, bald auch Satu unterschrieben. Und da auch da natürlich das Ziel vom Tennis-Channel, die Reichweite zu erhöhen, um eben mehr Tennis-Fans, die ja durchaus geschunden sind von dieser ganzen Sache. Das hat Luca ja immer wieder angesprochen, wie viele unterschiedliche Abos man als Tennis-Fan braucht, um alles sehen zu können. Das ist ja auch Wahnsinn, um das so ein bisschen zu entschärfen. Dann ist mir aufgefallen, ich habe in dem LinkedIn-Beitrag, bevor dieses ganze Sky-RTL-Dilemma losging, bei Ivo Riss, neuem Ressortleiter Sport bei RTL Deutschland gesehen, dass sie im Rahmen der Nations League Final Vorspiele mit der Refcam, mit dieser Schiedsrichter-Ohrkamera, experimentiert haben. Unter anderem, um da mögliche Innovationen bei den neuen Bundesligarechten anzustreben. Ich bin sehr gespannt, was sie genau damit vorhaben, auch wenn man abseits des Spielfeldes quasi mit dieser Kamera experimentiert. Wir sind mal gespannt. So, Luca, Quizfrage. Weißt du, welches Ballsport-Event das ZDF online gestreamt hat in den vergangenen Wochen?
Das habe ich tatsächlich mitbekommen. Das habe ich tatsächlich mitbekommen, aber tatsächlich eher, weil das Handy mal dann vibriert hat und wenn man die ZDF heute App tatsächlich installiert hat, dann kam auch die Mitteilung, ach, es gibt die Volleyball Nations League zu streamen und da sollte man auf jeden Fall mal einschalten, vor allem wenn die Deutschen spielen und da ist natürlich die Frage bei dir, ob du es denn auch mitbekommen hast. Ich habe es auf jeden Fall mitbekommen, aber geguckt habe ich tatsächlich nicht.
Ja, also ich habe auch nicht viel von gesehen, aber ich habe auch da mit Karl drüber geschrieben. Der Kollege vom Kommentatorenblog hat unter anderem darauf hingewiesen, dass da Hermann Falkieser als Kommentator unterwegs war und ich finde einfach eine ganz gute Sache. Gerade wenn man auch wie jetzt zum Beispiel bei der Leichtathletik Team EM, die auch im ZDF-Stream zu sehen sein wird, entweder auf Eurovision Sport verweist, was tatsächlich leicht besser wird oder es einfach selber macht. Das ist tatsächlich richtig. Übrigens auch der Fall beim CHIO, bei dir um die Ecke, beim Reitturnier in Aachen, da wird nicht nur der WDR, sondern auch das ZDF in den nächsten Tagen dabei sein. Da geht es ja heute am 1.7. los. Und dann haben wir noch hinten raus eine Meldung von Sport Digital, die den CONCACAF Cup 2025 übertragen. Der ist ja quasi schon im Ausgehen. Es gibt also auch da im Pay-TV keine Sommerpause für Fußballfans, wie der Chefredakteur von Sport Digital dort gesagt haben. So, dann haben wir noch eine Nachricht von El Nino Grande bekommen. Das ist nochmal im Hinblick auf die WM-Rechte und damit sind wir dann auch schon am Ende, was heißt schon, wir sind damit am Ende unseres Blogs angekommen und da ist es natürlich auch so, dass der Rundfunkstaatsvertrag dann nochmal, ein Thema ist, weil und generell diese Pay-TV-Geschichte bei WMs, wir haben ja viel drüber gesprochen, okay, es kann sein, dass ein Großteil des Turniers im Pay-TV landet. 2002 gab es nicht mal die Hälfte der Partien im Free-TV live zu sehen. Premiere hatte alle 64 Partien gezeigt und über die Hälfte davon exklusiv. Es gab auf Sat.1 jeden Tag Highlights. DSF hatte das ein oder andere Spiel Relive und die Öffis eben nur eine Handvoll. Ich erinnere mich an Delling und Netzer, die in so einem kleinen Billo-Studio stehen. Das haben wir, glaube ich, neulich zusammen mal bei der Tagesschau vor 20 Jahren gesehen, vor 3 Jahren, Luca, glaube ich, ne? Das waren noch andere Zeiten. Und Thema Rundfunkstaatsvertrag ist ja die Frage, ob die Frauenspiele mitgemeint sind. Das war ja bisher noch nicht ein Thema, aber ist auf jeden Fall auch aktuell.
Absolut, also weiß ich nicht, ob die Frauenspiele mitgemeint werden, wäre natürlich wieder wäre wahrscheinlich dann ein großes Thema, aber zumindest haben wir das Glück bisher zumindest, dass ja die ganz großen Turniere ja von den Öffentlich-Rechtlichen abgesichert werden, ob dann Private noch dazukommen werden. Wie gesagt, The Zone ist jetzt zumindest noch mit dazugekommen bei der Frauen-EM. Ob dann irgendwann mal RTL oder ProSiebenSat.1 auf den Geschmack kommen, auf Frauenfußball, der stetig wächst, das wird dann die Zukunft zeigen. Aber was das Thema Finale angeht, ja, hinter der Paywall bei Frauen, bei der Frauennationalmannschaft wäre auf jeden Fall dann, oder würde zumindest ein großes Thema werden, wie das eine Türkei-Spiel, was dann mal Magenta TV lief und zum Plattformzusammenbruch gekommen ist und das dann Türkei, auch irgendwie auf YouTube lief, ungelistet, das war schon sehr, sehr kurios. Also, hoffen wir mal, dass das auf jeden Fall dann auch zutrifft. Und ja, dann sind wir tatsächlich am Ende, würde ich sagen, der Newslage. Da bedanken wir uns erstmal natürlich auch wieder an der Stelle an das ganze Feedback und gehen dann zu den Quoten. Wir versuchen das wieder relativ kompakt zu halten. Kompakt, was das Thema Tore angeht, war zumindest das Champions League-Finale nicht. 5-0 flog Paris über Inter Mailand hinweg und die Quoten sahen dementsprechend aber trotzdem nicht schlecht aus.
Ja, es war natürlich deutlich schlechter als im Jahr davor, als der BVB ja im Finale war. Aber trotzdem durchschnittlich 6 Millionen, die da im ZDF dabei waren. Vorlauf ja ewig lang, unter anderem mit Schalte zur Wetterreporterin. Man hatte sich ja eingehaust, nach der Nations League dann auch das Champions League-Finale zu übertragen. Also das ist ein ganz großes Ding gewesen. Ebenso wie auch die Vorbereitungsspiele der DFB-Frauen. Es gab ja gar nicht mehr jetzt viele groß vor der EM. Das gegen Österreich, das 6:0, wo der erste Treffer bereits nach 15 Sekunden gefallen ist, haben über 4 Millionen im ersten geguckt. Das war die höchste Reichweite für ein Spiel der DFB-Frauen seit Januar 2024. Und wir blicken nochmal ganz kurz zurück zum Tennisturnier in Roland Garros in Paris. Das Aus von Alexander Zverev gegen Djokovic konnten knapp 600.000 bei Eurosport verfolgen, trotz Konkurrenz des Länderspiels im ZDF. Und das ZDF hat richtig abgesahnt mit dem Spiel gegen Portugal in der Nations League, denn fast 10 Millionen haben diese Partie der DFB-Elf gegen Cristiano Ronaldo gesehen, Luca.
Genau, das extrem stark, 44% Gesamtpublikum, und in der wichtigen Zielgruppe 14,49 war man sogar bei 57%, also mit 2,95 Millionen dort vertreten. Das war schon ziemlich stark. Schauen wir noch auf das zweite Halbfinale, dann mit den Spaniern und den Franzosen, mit Philipp Sommer mal wieder aus Stuttgart mit dem Handspanier, was er ja so schön gesagt hat. Also auch auf jeden Fall sehr amüsant unterwegs.
Und mit dem Dolmetscher, der reingeredet hat. Das haben wir im Lacher der Woche vergessen, aber der Dolmetscher
genau. War auch on air. Genau, der war auch on air. 4,18 Millionen haben quasi so ein bisschen auch den Dolmetscher gehört. Das dann ab 21 Uhr bei den 14-49-Jährigen war man dann an der Spitze mit 950.000, die das dann geguckt haben. Und das war nicht schlecht. Das Finale oder der Finaltag am Pfingstsonntag bei RTL war ja dementsprechend auch nicht schlecht, ne?
Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Dadurch, dass die deutsche Mannschaft ja beim Spiel um Platz 3 am Start war, hatte sich RTL dann doch dazu entschieden, okay, wir zeigen einfach beides im Free-TV, hat das prominentere Personal quasi auf das erste Spiel gezogen. Deswegen, zweite Halbzeit Frankreich gegen Deutschland, über 50% Zielgruppenmarktanteil, knapp 6 Millionen Zuschauer. Abends dann das Finale Portugal gegen Spanien, spät in der Verlängerung überschattet durch den tragischen Todesfall ja quasi auf der Medientribüne leider. Im Elfmeterschieß knapp 6,7 Millionen Zuschauer und tatsächlich auch Zuhörer. Mehr dazu nachher im Lacher der Woche. Das ist auf jeden Fall äußerst kurios. Dann haben wir noch Formel 1 aus Montreal. Da gab es zeitgleich das Rennen bei Sky und bei RTL zu sehen. Du hast vorhin den Primetime-Slot schon angesprochen. Bei Sky ist es der Saison tiefstwert geworden mit nur 510.000 Zuschauern. Bei RTL waren im Schnitt 1,6 Millionen am Start. Da wirkt also Free TV, wenn auch nicht mehr so stark wie in den vergangenen Jahren. Dann haben wir noch die Finale von Roland Garros. Hätten wir auch noch oben ziehen können. Nun, so ist es. Sinner gegen Alcaraz, ein Epos, wirklich. Das habe ich im Tennis so lange nicht mehr gesehen. Das haben aber auch noch mehr Leute gesehen, nicht nur ich. 660.000 insgesamt, Marktanteil fast 4%, richtig stark. Das ist über dem Senderschnitt, der ja sonst unter 1% liegt. Übrigens auch in Österreich 23% Marktanteil, beim jungen Publikum sogar 28%. Das sind ganz andere Hausnummern. 400.000 Leute in Österreich haben sich das angeguckt. Bei den Frauen übrigens auch starke 500.000 in Deutschland. Und dann kommen wir noch zu U21-EM. Immer so an den Millionenreichweiten gekratzt. Und das Finale gegen England, das zweite Duell der DFB-Junioren gegen die Three Lions-Jugend quasi, wenn man so will, hat Sat.1 mal richtig was Gutes beschert.
Ja, genau. Mit der ersten Halbzeit 5,42 Millionen Zuschauer. Das war schon extrem gut. Gesamtpublikum 27,9%. Und zweite Halbzeit mit der Verlängerung 6,36 Millionen. Also hinten raus wurde es dann auch nochmal richtig stark. Das war die höchste Reichweite für Sat.1 seit über 3 Jahren. Zuletzt mit dem Spiel HSV gegen die Hertha BSC. Und das schon sehr, sehr stark. Generell hat man, glaube ich, vom Sat.1, was die Netto-Reichweite angeht, gesagt, gut, Netto-Reichweite immer mit Vorsicht zu genießen, aber das stärkste Sat.1 oder der stärkste Sat.1-Tag seit über 10 Jahren, also die U21, obwohl es ja im Endeffekt ja nur das kleinere Turnier, wenn man das so sehen möchte, in Europa ist, denn die Frauen-EM sicherlich auch was das angeht, etwas größer, auch wie es aufgezogen wird, dennoch mit sehr, sehr starken Quoten. Sind wir mal gespannt, wie dann auch die Frauen in dieser Woche reinstarten werden oder generell die nächsten 2 Wochen, was das Thema Quoten angeht. Aber im Öffentlich-Rechtlichen ist ja mal sehr viel zu holen. Dann gehen wir noch ganz schnell und handeln das ab. Die Handball-Champions League-Finals dann zu sehen, unter anderem bei DF1, 290.000 Zuschauer ab 17:45 genau, sahen das deutsche Finale Magdeburg gegen Berlin. Gesamtmarktanteil dann bei DF1 1,7% und in der klassischen Zielgruppe 14 bis 49 war man sogar bei 2,1%. Üblicher Sendeschnitt übrigens bei DF1 bei 0,1%, also von daher war man tatsächlich sehr gut vertreten. Zusätzlich war man ja mit Dein, DAZN und auch bei Bluetooth TV das Ganze zu sehen. Also von daher hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch zum 24-Stunden-Rennen, David. Ne? Auf dem Nürburgring, Nitro ist dabei gewesen. Le Mans hat man die Woche zuvor gemacht, aber das Haupt- oder der Hauptfokus eines 24-Stunden-Rennen für Nitro liegt natürlich das in Deutschland.
Ja, genau. Und da haben wir eben schon über den Weltrekord gesprochen. Es waren durchschnittlich 120.000 am Start, am Sonntag dann 150.000. Also der zweite Teil war deutlich beliebter als der erste. Insgesamt aber klassisch, ich weiß nicht, wie die YouTube-Zahlen waren. Luca, kannst du ja vielleicht auch gleich mal was zu sagen, falls du das im Blick hast. Ja, rund um die 5% Marktanteil in der Zielgruppe, Sonntag sogar 8%, Tagesmarktanteil 4,4%. Also stärker als RTL 2 zum Beispiel. Also Rennen war spannend und die Quoten bei Nitro auch da. Kann man sehr zufrieden sein mit, wie ich finde, eine ganz tolle Partnerschaft. Und das ist ja nicht die einzige Übertragungsmodalität gewesen.
Genau, also man hat ja noch den YouTube-Stream. Es gibt einmal einen deutschen und natürlich auch einen englischen Stream. Deswegen im deutschen Stream ja auch immer sehr viel bekanntes Personal, was da unter anderem unterwegs ist. Eddie Mika hast du angesprochen, aber Matthias Killing, der unter anderem in der Boxengasse rumläuft, das ist ja auch immer gut, wie man das ja aufzieht, und man hatte tatsächlich Rekord-Zuschauerzahl, glaube ich, 195 oder sogar 200.000 Abrufe, hat man irgendwie gesagt, also Abrufe, einzelne Abrufe, glaube ich, von 4,5 oder 5 Millionen sogar. Man konnte aufgrund dessen, weil man durchgesendet hat, den Stream nicht nochmal quasi so veröffentlichen, deswegen hatte man die Zahlen ja so gesehen, aber das war zumindest so, was der ADAC und auch Skyline TV, die das ja dieses Jahr übernommen haben von Sport Total, die Produktion nämlich dort dann auch gezeigt haben, und das war extrem gut. Also wahrscheinlich liegt es auch daran, dass du eben bei YouTube das ganze Rennen ohne Werbung sehen kannst und die Leute, die man halt gelegentlich drüber schauen, aber das sieht man auch in den Quoten bei Nitro, ist es ja sehr, sehr beliebt, was die Prozente angeht. Deswegen ist das so eine kleine Perle, kann man fast schon sagen, auch für Nitro dann in einem Jahr.
Genau, so ist es. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch ein paar Dinge durch, die wir beobachtet haben in den letzten Tagen in unseren Bewertungen. Nochmal ganz kurz zum Champions-League-Finale. Luca, einen Monat zurückgedacht. Ich weiß, es ist weit zurück. Im ZDF große Freude meinerseits, allein schon für die Musik zum Einstand oder wieder reinkommen in die Halbzeitanalyse nach dem Heute-Journal. Da kommen einfach so 2014 Erinnerungen hoch, wenn Olli Welke und Olli Kahn irgendwo aus, weiß ich nicht, irgendein Champions-League-Spiel anmoderiert haben. Großer Vorlauf, wir haben es angesprochen, aber auch bei DAZN, die ja im Pay-TV unterwegs waren mit ganz viel Personal, das mitunter nicht allzu viel zu tun hatte, aber doch in Prime-Umfang dann am Anfang auch im Split gezeigt worden ist. Also genau so geht Finale davor, auch wenn kein deutsches Team dabei ist.
Ja, genau. Also so kann man es machen. Deswegen gerne mehr. Aber ja, wenn das Finale schon in Deutschland ist, muss man dementsprechend eigentlich so auffahren. Also ZDF kann es ja, DAZN hat es ja auch gezeigt, wie es funktionieren kann.
Weißt du, was allerdings trotzdem noch ein kleines Manko war bei diesem Champions-League-Finale? Ja, ein bitte. Ding, was uns auch das neue ZDF.de weiterhin beglückt oder eben noch nicht beglückt. Weißt du, worauf ich anspielen könnte?
Ja, Full HD,
was,
ne?
Was im VOD funktioniert und im Live nicht, gerade bei Fußball, ärgerlich. Ach ja, es wäre schön, wenn auch die ZDF-Anwendung jetzt Full HD anwenden könnte. Aber das ist mal wieder ein bisschen Korinthenkackerei. Trotzdem sei es mal an dieser Stelle angebracht, denn dazu sind wir ja manchmal auch da. Dann kommen wir zur Club-WM. Da ist natürlich auch viel Korinthenkackerei über die Show zum Einmarsch der Nationen und eine Mannschaften. Und hast du nicht gesehen, kann man viel diskutieren. Über die Werbung haben wir bereits diskutiert, aber natürlich, und da können wir, glaube ich, die Brücke, glaube ich, ganz gut schlagen. DAZN ist jetzt vermehrt dann auch mit den Kommentatoren vor Ort, je nachdem, wie weit es jetzt mit den deutschen Mannschaften, gerade mit den den Bayern in die K.O.-Runde noch reingeht. Aber gerade die Free-TV-Übertragung wird mitunter abenteuerlich, gerade wenn die deutschen Mannschaften arg beieinander ihre K.O.-Spiele haben, parallel die U21 auch noch gespielt hat. Da hat sich Pro7Sat.1 tatsächlich mit dem eigenen Fußballprogramm, mit dem starken eigenen Fußballprogramm mitunter selbst Konkurrenz gemacht. Und das ist auch da im Moment eine wirklich funky Programmierung.
Ja, aber hat ja funktioniert, deswegen hat ja funktioniert, lohnt sich anscheinend und ich glaube, mit einem Male Fußball oder mit einem Male umschalten, zweimal Fußball zu sehen, ist schon gar nicht mal so schlecht. Wurde zwar hier und da, glaube ich, auf Social Media eine Konferenz gefordert, aber ich glaube, rechtetechnisch wäre das ein bisschen schwierig gewesen.
Ja, und auch bei Join sah es auch lustig aus, weil da wurde dann immer angezeigt, okay, das sind die beliebtesten Sendungen gerade. Platz 1, Matthias Oppenhövel, RAN Fußball Live. Und Platz 2, Matthias Oppenhövel, RAN Fußball Live. Aber auf einem anderen Sender, ein anderes Spiel und nur bei einem Spiel war Matthias Oppenhövel dabei. Dann noch Props an die Stimme der Crew der U19 bei Sky Sport. Das war auch Wahnsinn, dieses deutsche Spiel gegen die Spanier hinten raus. Auch da gab es einige Dinge, die auch für den Lacher der Woche taugen würden. Aber da haben wir uns für andere Dinge entschieden. Wer es nicht gesehen hat, schaut euch mal die Highlights von dem U19-Turnier der deutschen Junioren an. Das war wirklich spektakulär. Dann haben wir noch was zu den 24 Stunden im Nürburgring. Ich glaube, Lob haben wir schon genug losgetreten. An der Stelle gibt es sonst noch was von deiner Seite zu berichten. Ich habe zumindest jetzt nichts wahrgenommen, was mich groß stören würde. Aber du hast doch deutlich mehr wahrgenommen davon als ich.
Ja, also das ist eigentlich das, was wir schon so abgehandelt haben. Großes Team. Man hat da auch nochmal aufgefahren bei dem in Stream, was so Expertenstudio angeht, wie man selber nochmal Replays einbindet und sowas. Also man hat da nochmal, finde ich, aufgelegt. Also man hat da nochmal in gewisser Weise nochmal einen Step up gemacht von Sport Total, also Skyline. Die machen da schon echt extrem guten Job, vor allen Dingen, weil sie es ja übernommen haben. Sie waren ja immer so ein bisschen drin und haben supported, auch mit Ü-Wagen. Aber jetzt dieses Jahr komplett übernommen und das hat man auch auf jeden Fall gemerkt. Also extremer Lob wieder
in Richtung Nürburgring. Dann können wir aus den ersten Tagen oder vom ersten Tag Wimbledon berichten, dass Prime natürlich auch noch ein bisschen zugelegt hat. Die waren ja letztes Jahr, haben sie bei den Kollegen von DWDL unter anderem verraten, bereits letztes Jahr mit das zweitstärkste Team überhaupt, was in Wimbledon vor Ort ist an TV-Sendern. Nur die BBC hat noch mehr. Dieses Jahr ist es noch mal ein bisschen ausführlicher geworden. Man hat unter anderem einen neuen Spot für die Moderation an den Start gebracht. Und generell ist es einfach große Freude, jetzt seit dieser Tage zuzuschauen. Das werde ich auch ausgiebig tun. Und was ihr wahrscheinlich im Moment mehr guckt als wir, da fehlt uns ehrlicherweise irgendwie noch so ein bisschen die Zeit und mitunter auch das Interesse, ist alles, was rund um die Formel 1 passiert, ein bisschen zu scannen. Falls also jetzt zum Beispiel in Spielberg am Wochenende groß was war, rund um irgendwelche zusammenstützenden Werbebrücken, was hat sich vielleicht im TV getan, was da so abläuft, ehrlicherweise haben wir da jetzt gar nicht mehr so viel mitbekommen, aber falls da was gewesen ist, tragen wir das natürlich gerne nach. Ansonsten freue ich mich jetzt noch auf den Formel 1 und Radsport-Input von Luca, falls es ihn denn gibt.
Ja, also deswegen habe ich es ja aufgeschrieben, Formel 1 kriege ich relativ wenig mit, deswegen wäre da so ein bisschen vielleicht auch die Frage gewesen, wie du auf die Formel 1 blickst, aber mir geht es da genauso. Also von daher gerne da auch Feedback und deshalb zum Thema Radsport habe ich die deutsche Meisterschaft eingebunden. Deshalb, ob du das A gesehen hast, ich habe mir jetzt die Tage, zumindest gestern Abend, mal nochmal die Aufzeichnung angeguckt. Das sah schon richtig gut aus. Also für eine nationale Meisterschaft. Ich meine, Radsport in Deutschland ist ja immer so ein schwieriges Thema, wie man das auch überträgt. Aber der SWR richtig gut aufgefahren für so eine deutsche Meisterschaft, vor allen Dingen, weil es ja auch immer, schwierig ist, wohl sie auszutragen, ob man da Orte findet, wie die Finanzierung da auch teilweise aussieht. Und das war schon richtig gut. Man hat viel mit Drohnen gearbeitet, man hat also viel Weg und Strecke abgebildet und abgebunden, auf anderen Wegen. Also man hat jetzt nicht wie in Eschborn, Frankfurt nochmal irgendwie extrem auf Hubschrauber gesetzt oder sonstiges.
Kannst du es mit der Deutschlandtour oder Eschborn-Frankfurt vergleichen oder wirkt es so ein bisschen wie eine gute Amateurübertragung oder wie kann man sich das vorstellen?
Also jeder, der vielleicht rund um Köln mal gesehen hat, die Übertragung da vom WDR gemacht, ich würde mal sagen, das war noch ein bisschen Step-up. Ich würde mal sagen, liegt so ein bisschen dazwischen. Also ASO sowieso ja immer bei Übertragungen, was das angeht, extrem krass. Klar, Deutschlandtour und Eschborn Frankfurt natürlich extrem krass, was das angeht, wie breit gefächert dort man Motorräder hat mit den Helis. Man hat jetzt auch ja auch mit Drohnen zu tun, ja auch bei dem Rennen. Deswegen würde ich mal sagen, ist das noch die Mitte. Man hat aber auf jeden Fall aufgefahren. Also ich würde mal sagen, man hat dennoch sehr, sehr viel mitbekommen von dem Rennen. Und deshalb war das gut anzuschauen. Das ist das Wichtigste. Ich meine, klar, bei einem Eintagesrennen oder man hat ja auch die Zeitfarben, Sachen gehabt, dem Tag zuvor, an dem Samstag waren auch die Frauen unterwegs, wo jetzt kein großes Bagging drin ist, ist das schon, glaube ich, gar nicht mal so schlecht gewesen, wie man es da übertragen hat.
Ja, kurzer Nachtrag nach meiner Stelle, also mit guter Amateurübertragung wollte ich jetzt niemandem zu nahe treten, aber man merkt ja natürlich dann schon irgendwie, ob man das jetzt komplett selber macht oder ob es eben ja ASO unterstützt ist. Genau, dann freuen wir uns natürlich auf die tollen Bilder, die wir bei der Tour sehen. Da werden ja sowohl die Teams von Discovery, Eurosport als auch die ARD Sportschau, die natürlich auch wieder mit Rundum-Sorglos-Paket die Tour begleiten wird, durchaus häufiger das Lob an die französischen Kollegen loswerden. Luca und ich freuen uns schon sehr auf dieses große Event, das ja auch immer Freunde der französischen Landschaft an den Fernsehschirm lockt. Das erste Mal seit 2020 sehen wir nur französische Landschaft. Wir sind sehr gespannt, was da für Kameraperspektiven an den Start kommen. Übrigens auch wie beim CHIO, wo es Kabelneuerungen geben wird. Da könnt ihr auch gerne mal reingucken und uns berichten. Und dann sind wir beim Lacher der Woche angekommen. Und der kommt zum einen vom 24-Stunden-Rennen am Nürburgring und zum anderen aus der ARD-Hitnacht und ist ein Hinhörer der Woche. Aber vorher starten wir mit Eddie Mielke und den Waffeln vom Ring.
Wirklich, ja, hier in dem Team nach vorne zu kämpfen. Ja, danke. Guck mal hier.
Das ist doch mal Service. Da kommt mein lieber Kollege Eddie Mielke hier in der Nacht. Deswegen hat er mich vorhin angerufen, ob wir Waffeln wollen. Das ist kein Witz.
Ich war da drüben. Entschuldige. Vollsprint durch den Tunnel. Fast auf die Fresse gelegt. Sind auch warm.
Warme Waffel, das ist doch geil, oder? Volker, hör mal, Volker, 47 Starts ist gerade ausgestiegen. Das ist geil, oder? Das ist die Geschichte.
Ich kenne Volker ja schon lange. Ich weiß noch, wie er Aleix Espargaró hier gecoacht hat auf der Nordschleife. MotoGP-Star. Wir haben viel erlebt. Ja. Deswegen mein einziger Vollsprint an diesem Wochenende. Hat jemand ein mietbares Sauerstoffzelt, bitte?
Kommt alles. Komm, das probieren wir jetzt. Volker, das ist 24-Stunden-Rennen. Auch das gehört dazu, ne?
Natürlich. Ich komme gerade aus dem Auto, ich habe Hunger.
Ey, und ihr Pfeifen drüben bei Nürburgring TV. Ich habe es geschafft. Ihr könnt euch mal ausdenken, wie ihr mich belohnt.
Also, so viel Internes, wir essen ein bisschen Waffeln. Ich hoffe, die Jungs oben, die sind nicht neidisch.
Ja, also Eddie Mielke, wenn jemand ein Sauerstoffzelt für den in dem Moment gehabt hatte, er hätte sich auf jeden Fall gefreut. Aber ja, die Waffeln, die schmecken am Ring vielleicht dann doch nochmal ganz speziell. Und zur ARD Hör oder was? Hörnacht, Hitnacht im Hörfunk, so ja, besser gesagt.
Ja.
Ja, waren zwei Gäste, würde ich mal sagen, unverhofft.
Strategische Content-Partnerschaft.
Dabei, genau. Strategische Content-Partnerschaft. Und wer das denn ist?
Ja, vielleicht. Ihr werdet gleich hören. Der Moderator der Hitnacht. Ich weiß leider nicht mehr, ich habe die Relay-Funktion nicht bei noch mehr Landeswellen gefunden. Aber die Anmoderation geht natürlich an die ARD-Reporter. Dann hört man allerdings das komplette Elfmeterschießen mit Robbie Hunke und Felix Groß. So hörte sich das an.
Alle im Elfmeterschießen. In München ist das so und ja, beide Mannschaften haben schon jeweils aufs gegnerische Tor geschossen und tatsächlich auch den Ball versenkt. Da ist also immer noch Gleichstand in München. Ich würde sagen, wir hören jetzt mal rein zu unseren beiden Reporterkollegen, die das Ganze mit live verfolgen, denn wenn es spannend wird, ist die ARD-Hitnacht mit dabei.
Wenn sich gegen die Fans schießt, ich selbst habe mal vor der Südtribüne in der zweiten Runde des DFB-Pokalfinale in Dortmund den Elfmeter verschossen.
...2500 Spieler sind sofort bei ihm. Cristiano Ronaldo weint, hat die Tränen schon in den Augen. Denn jetzt gibt es die Möglichkeit. Durch Ruben Neves. Und er nutzt sie. Portugal ist Nations League Sieger. 2025.
Die ARD-Hitnacht.
Na, das war doch spannend bis zum Ende. Dankeschön an die Reporterkollegen Jens-Jörg Krieg und Philipp Hofmeister für ihre spannenden Eindrücke vom Elfmeterschießen.
Tja, und verhofft kommt oft, auch an dieser Stelle, Luca. Kann mal passieren, wahrscheinlich dann irgendwie hat auf die falsche Leitung geschaltet. Der Moderator hat es vielleicht im Fernsehen sich angeguckt. Das hat man auch im Programm davor schon gemerkt und dann haben sie wahrscheinlich irgendwie auch eine falsche Leitung geschaltet. Die Frage ist, für wen haben die ARD-Reporter dann berichtet? Das frage ich mich.
Für sich exklusiv, würde ich vielleicht mal sagen, keine Ahnung. Das müsste man mal nachfragen, aber sowas, ja, auch nicht schlecht. Aber zumindest hat man, das ist ja das Ziel gewesen, gewusst, wer da gewonnen hat.
So ist es. Danke an Karl Ernst auch an der Stelle für die Beobachtung. Das war wirklich sehr, sehr skurril. Und jetzt sind wir am Ende der Folge und ja, wir haben eine Menge zu besprechen gehabt und werden auch weiterhin eine Menge zu besprechen haben in den kommenden Episoden. Vielen Dank, Luca, für heute. Und dann können wir nur noch mal auf unseren Instagram-Kanal hinweisen, screentime.sport. Schaut da gerne vorbei. Slidet uns in die DMs mit euren Fragen, euren Meinungen, eurem Feedback zu unserer Folge. Und dann guckt auch gerne bei den Kollegen vom Kommentatorenblog vorbei. Auch für alle Infos rund um Ansetzungen jetzt in die ganz heiße Phase der Club-WM. Wir haben natürlich auch die Frauen-EM, die vor der Tür steht. Und ja, es wird sich immer wieder was tun. Und dann werden Luca und ich uns dementsprechend zurückmelden.
Genau, das werden wir tun. Und natürlich auch danke, David, für deine Zeit. Danke für eure Zeit, fürs Zuhören. Und wir melden uns dann wahrscheinlich eher wieder in 2 Wochen wieder hier bei Screentime Sport. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de Die Podcast-Re-Evolution.